So, ich glaube, dann fangen wir an. Herzlich willkommen, die neu dazugekommenen. Ist schön, dass doch der Armtrack so viel Interessenten hat. Ist sehr gut. Der nächste Vortrag, André Pschivara, der uns was über Linux auf ARM-Servern erzählen wird.
Ja. Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist André Pschivara. Ich arbeite für Kalxeda. Und im Rahmen dieser Arbeit für Kalxeda bin ich zu Linaro als Assignee abgestellt, sozusagen. Kurz zu der Geschichte. Ich weiß nicht, wer Linaro kennt, diese Idee. Linaro ist eigentlich eine Non-Profit-Organisation oder ein Industriekonsortium, irgendwas dazwischen, wo praktisch Leute, die an Linux auf ARM interessiert sind, also Firmen, die an Linux auf ARM interessiert sind, zusammenarbeiten, damit es nicht zu einer Zersplitterung des Linux-Marktes kommt. Wie im letzten Vortrag schon erzählt, wurde Linux auf ARM traditionell irgendwie super zersplittert. Es gibt für jedes Board einen extra Kernel und einen extra Toolchain und alles Mögliche. Und das ist für einen, wenn man in den großen Markt gehen will, ganz schlecht. Und es macht auch keinen Sinn, wenn jede Firma einzeln irgendwas entwickelt. Man wird damit nicht fertig und es bleibt eine Insellösung. Deswegen muss man zusammenarbeiten und deswegen gibt es dieses Linaro, wo praktisch die Firmen Mitarbeiter entsenden, die dann gemeinsam zum Wohl aller an diesen Projekten arbeiten. So, und Kalxeda bezahlt mir praktisch die Rechnung und Arbeit mache ich aber für Linaro, was Upstream Linux für ARM bedeutet. Genau, was machen wir heute hier? Also die Idee meines Vortrages ist so ein bisschen den Schleier zu lüften, was so ARM-Server sind. Man kann sich ja so vorstellen, Server und ARM kennt man auch, aber irgendwie passt es im Moment noch gar nicht zusammen. Und außerdem will ich mal zeigen, was so der Unterschied ist zwischen x86-Servern, was der Unterschied ist zu normalen ARM-Boards, warum es was anderes ist. Wenn es funktioniert, werde ich nochmal ein Demo machen und zum Schluss nochmal natürlich einen Ausblick geben. Genau. Was sind ARM-Server? Wo unterscheiden sich ARM-Server von ARM-Boards, jetzt normalen Sachen? Also man kann vielleicht auch den Raspberry Pi als Server verwenden, aber bei einem Server ist wichtig Manageability, also dass man den aus der Ferne irgendwie warten kann. Das ist beim Raspberry Pi irgendwie ungünstig, weil die gehen immer irgendwie über Tastatur oder HDMI-Ausgang. Das ist aus der Ferne irgendwie sehr schlecht zu machen. Zuverlässigkeit ist auch eine wichtige Sache. Es ist halt, muss halt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche durchlaufen und sollte halt funktionieren. Man muss ihn aus der Ferne auch wieder aufwecken können und machen können. Und hohe I/O-Performance, das ist was viele ARM-Implementierungen im Moment gar nicht haben. Da ist man froh, wenn das irgendwie USB-Stick unterstützt oder eine SD-Karte. Das ist so das Ende der Fahnenstange. Und große Jubelschreie gibt es dann immer, wenn es einen SATA-Port gibt. Das ist also nicht das, was man unter I/O-Performance versteht. Und auf dem ARM-Dealboard, was relativ neu ist, da ist der Netzwerk ist über USB angebunden, wie auf dem Raspberry Pi und auf 100 Mbit limitiert, theoretisch. Also ja, also nichts für Server. Ja, also das sieht man jetzt nicht so gut, aber also wenn man Raspberry Pi mit Spucke und Bindfaden in den Serverraum klebt, das ist kein Server. Und selbst wenn man eine Pappschachtel drum macht, auch nicht. Was ich auch nicht als ARM-Server betrachten würde, obwohl es der Sache schon ein bisschen näher kommt, sind diese NAS-Systeme. Diese Home-NAS-Systeme, also für Network Attack Storage. Da ist zwar ein bisschen mehr I/O-Power dahinter, aber grundsätzlich ist das immer noch kein Server, weil die, also Rechenleistung und Speicher und so weiter, das ist alles viel zu klein. So sehen ARM-Server aus. Das sind die beiden, die es in sowas, also zwei Server, ja, oben ist praktisch das Gleiche und unten ist das Gleiche. Das sind die Server, die man tatsächlich schon benutzen kann, die man irgendwie, denen man habhaft werden kann. Das obere ist von Kalxeda. Der Server einmal in der Variante, der rechte Variante, ist das von Boston. Boston Computing ist eine englische Firma. Boston VRiders heißt der, das Modell. Das ist ein 2U-Server. Und das links ist von Penguin Computing, ist eine amerikanische Bude. Eine 4U-Version. Und unten drunter ist von, das ist der Dell Copper Modell, ist von Dell Und da sieht man, da sind halt so eine Einschübe. Das ist von Marvell, ist ja die Firma, die den Chip herstellt. Armada XP heißt der. So, und dann gibt es eine Menge Firmen, die sagen, wir machen einen ARM-Server, aber nur 64-Bit. Meiner Meinung nach verschenken die was, aber gut, die warten alle noch. Ne? Und die warten alle noch, bis das irgendwie losgeht und warten und warten und hoffen, dass es das alles so klappt, dass das ARM-IP da auch funktioniert und keine Bugs drin sind. Und wollen dann anfangen, irgendwie den Servermarkt aufzurollen. Also ich finde den Ansatz von Casida gut, zu sagen, wir fangen jetzt an mit 32-Bit. Es gibt genug Applikationen, die mit 32-Bit auskommen. Und wir sammeln Erfahrung und wir bauen Vertrauen auf, dass Leute sagen, ja, ARM-Server, das kennen wir schon. Das können wir halt benutzen. Wie unterscheidet sich jetzt so ein ARM-Server? Das sei jetzt bisher so, dass ist irgendwie so eine Art Einschub. Ne? Man schiebt das da in 19 Zoll Rack rein und hinten gibt es Strom und Netzwerk. Das passt eigentlich. Was unterscheidet sich da jetzt zu x86? Also das Killer-Argument schlechthin, was man wieder hört, ist die Power Consumption, also verbraucht wesentlich weniger Strom. Es liegt wirklich Größenordnung dazwischen. Also weiß ich nicht, so als Hausnummer kann man sagen, so ein Xeon-Server, wenn der irgendwie so ein normaler Server, der verbraucht bei sich 100 Watt. Das ist wahrscheinlich günstig gerechnet, je nachdem, was da noch für Peripherien noch dranhängt. Und so ein ARM-Server ist halt mit 5 Watt spezifiziert. Das ist natürlich, kann man jetzt nicht direkt vergleichen, das ist ein Flüchtigfaktor 20, weil die leisten natürlich auch weniger und wenn man dann die Platten dazu zählt und so, dann nähert sich das schon so ein bisschen an, aber grundsätzlich gibt es da schon einen Größenordnung, einen Unterschied dazwischen. Weil ARM ja so ein SoC-Ding ist, also so ein System on a Chip, wo praktisch schon immer alles Mögliche in diesen eigentlichen Chip mit rein integriert wurde, ist die Integration auch höher. Also der ARM-Server besteht praktisch aus einem Chip. In diesem Chip ist alles drin. Die ganze Peripherie, Speichercontroller, alles. Das bedeutet, dass man einen viel kleineren Footprint hat. Also die Server sind einfach viel kleiner, man braucht kein Riesenboard, wo dann zwei Prozessoren drauf sitzen, sondern das ist alles sehr, sehr kompakt. Das führt dazu, dass man halt viel mehr Server in den Rack reinpacken kann. Und das ist im Moment der Ansatz, dass man nicht sagt, wir ersetzen einen x86-Server durch einen ARM-Server und sparen dann Strom, sondern dass man versucht, halt die Integrationsdichte zu erhöhen, dass man viel mehr Server in einen Rack packen kann. Da muss man aber ganz klar sagen, im Moment sieht es so aus, ARM hat wesentlich weniger Rechenleistung als ein x86-Server und in den momentanen Ausführungen auch weniger Speicher. Also momentan sind wir halt 32-Bit beschränkt. Das heißt, die momentanen A9s, die es gibt, die adressieren wirklich nur 4 GB. Da gibt es einen 32-Bit-Adressbus und dann das Ende. Die A15-Chips, die jetzt kommen, die haben einen 36-Bit, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, 36-Bit sind es. Also da kommen wir ein bisschen höher. 64 GB, glaube ich, an Speicher. Aber das ist halt dieser PAE-Trick. Ne? Das ist immer noch 32-Bit und man kann halt durch ein zusätzliches Layer in den Page-Tables kann der Kernel insgesamt mehr Speicher adressieren, der Chip kann mehr Speicher adressieren. Für jede Anwendung gibt es aber trotzdem noch den 32-Bit-Adressraum. Aber es können zum Beispiel mehrere Programme gleichzeitig nebeneinander laufen. Man könnte sich vorstellen, dass 4 Applikationen jeweils 4 GB nehmen auf eine 16 GB Maschine. Das funktioniert. Ja, momentan gibt es keine 64-Bit-CPUs. Das Beste, was ich weiß, ist halt dieser FPGA von Marvel, was sozusagen mehr in Richtung Hardware geht. Ansonsten machen alles die Leute das auf Software-Emulation, meistens auf irgendwelchen ARM bereitgestellten Emulatoren. Und die Erweiterbarkeit ist auch ziemlich beschränkt. Das hängt damit so zusammen, dass PCI so ein bisschen ein Fremdkörper in ARM ist. Also PCI irgendwie seit 20 Jahren ist PCI auf dem PC etabliert. Und selbst wenn es heute gar kein klassisches PCI mehr gibt oder wenn das alles onboard ist und keine Slots mehr gibt, dann ist es immer noch eine PCI-Software-Architektur. Das heißt, die Schnittstellen, um PCI-Geräte aufzulisten und anzusprechen, die sind die gleichen geblieben seit 20 Jahren. Das ist bei ARM nicht so. Da gibt es grundsätzlich ganz andere Sachen. Deswegen ist PCI oder PCI Express halt nicht so verbreitet, obwohl das die Chips schon unterstützen. Aber zum Beispiel der Calxeda-Server, also die Calxeda-CPU, hat 5 PCI-Express-Controller. Aber in den momentanen Boards werden davon keine noch ausgeführt. Also es gibt ein Demo-Board, wo wir da entwickeln, aber im Moment ist das noch nicht so. So, dass man also ganz klar sagen kann, im Moment ist ein ARM-Server kein 1:1 Ersatz für einen x86-Server. Wird auch tatsächlich nicht so empfohlen. Also selbst unsere Chefs sagen, wer Compute-Power braucht oder wer Number-Crunching macht oder wer Wettervorhersagen macht, um rauszukriegen, wenn es endlich Frühling wird, der soll einen x86-Server nehmen und keinen ARM-Server. Weil man tut sich damit keinen Gefallen. Das ist halt, also das merkt man sofort, wenn man da irgendwie einen Benchmark drauf laufen lässt, der wirklich rechnet, dass die CPUs halt nicht im Moment nicht drauf optimiert sind. Das ändert sich jetzt in Zukunft. Man merkt schon, den A15, das aktuelle Modell, der ist halt immerhin schneller als ein Atom. Was jetzt aber für einen Vergleich mit einem Xeon-Server natürlich immer noch nichts ist. Ja, ich hatte gesagt vorhin, dass wir die Idee haben, irgendwie mehr Server in einen Rack zu packen, also mehr Maschinen einfach, um dieses Power Consumption zu benutzen. Genau, indem man sagt, man lässt die Power Consumption von so einem Rack lässt man gleich und packt stattdessen mehr Rechner da rein. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von Virtualisierung. Bei Virtualisierung versucht man, mehr Rechner in einen zu packen, also mehr virtuelle Maschinen in eine physische CPU, und hier versucht man jetzt wieder das auszugliedern, dass man mehr physische CPUs benutzt und jeder Task wirklich eine eigene CPU bekommt. Und das funktioniert sehr gut für hochparallelisierbare Aufgaben, was so bei Webanwendungen häufig ist. Ne? Wenn man sich so vorstellt, so ein Webserver, da gibt es halt viele Leute, die darauf zugreifen, aber die greifen alle relativ unabhängig voneinander zu. Wenn die irgendwelche Bilder laden oder Seiten generieren, dann skaliert das praktisch mit der Anzahl der Nutzer. Genau, deswegen gibt es diese Microserver, das ist eine Microserver-Geschichte, wo man halt versucht, viele kleine Server reinzubasteln. Der Vorteil bei diesem Microserver ist, dass man, oder ein Merkmal von diesen Microservern, dass es zwischen den einzelnen CPUs sehr schnelle Interconnects gibt, also sehr, sehr schnelle Verbindungen zwischeneinander. Das ist dieses Magic Fabric, da zeige ich gleich noch was dazu. Aber ein Problem handelt man sich natürlich damit ein, nämlich das Management. Wenn man sich vorstellt, also wenn man hier, was man hier sieht, ist das so ein Calxeda-Server. Da sind jetzt 12 Boards drin. Auf jedem Board sitzen 4 CPUs, A4 Kerne. Da hat man also, das sind also 48 Server in einem, 48 richtig Rechner. Und da muss man schon irgendwie aufpassen. Es ist nicht so einfach, dass man eine Lampe sieht und der Rechner ist an oder aus. Es sind halt 48. Da muss man also ein bisschen mehr aufpassen, was man da macht. Da muss halt mehr Software-Stack oben drauf. Beziehungsweise man muss in der Hardware halt Vorkehrungen treffen, damit man das entsprechend managen kann. Ja, jetzt mal hier so ein Beispiel. Ich hätte gerne auch einen anderen Server genommen, aber es gibt praktisch keine Dokumentation zu diesem Dell-Copper-Kram und von Marvell. Also ARM-Schmieden sind grundsätzlich immer sehr, halten sich sehr bedeckt, weil die Konkurrenz halt sehr groß ist, sehr viele, und keiner erzählt was er macht. Höchstens, wenn es wirklich auf dem Markt ist. Die Spezifikationen mal kurz hier, also es gibt, das ist das momentane Modell, was man so ordern kann. Besteht aus 4, also ein, das ist jetzt die Spezifikation für einen Chip. Ein Chip besteht aus 4 Cores, also ein Quad-Core, A9, die aktuelle Generation, die in den meisten Handys auch heutzutage drin sind. Gibt es mit 1,1 oder 1,4 GHz, hat einen Single-Channel DDR3-Controller drin. Der Unterschied zu den, also Single-Channel DDR3-Controller haben die meisten Handys auch, aber nicht mit ECC-RAM und nicht mit 1333 MHz. Dann gibt es 5 SATA-Ports, SATA 2, 3 Netzwerkschnittstellen im Chip drin, die alle 10 Gig Ethernet, 10 Gigabit Ethernet unterstützen. Wobei einer von denen wird intern für das Management verwendet. Nach außen hat der Chip dann 5 Links. XAUI, das ist so eine Schnittstelle, also für so eine Board-Verbindungsschnittstelle, um eigentlich einen Chip mit einem Netzwerkport zu verbinden praktisch. Davon hat er 5. Weshalb er 5 hat, aber nur 3 Macs, das liegt daran, dass dieses dieses Fabric, was ich gleich sage, das wird halt für die Interconnects dafür verwendet. Die verwenden halt mehr Links, um zwischen den einzelnen Knoten Verbindungen aufzubauen, die dann gar nicht in dem einzelnen Chip ankommen, sondern gleich weitergeleitet werden. Dann hat er 5 PCI-Express-Controller, die man halt flexibel konfigurieren kann, auf welche, wie viele Lanes die unterstützen. Eine Besonderheit ist der integrierte BMC. BMC ist Baseboard Management Controller. Das ist praktisch ein kleiner Mikrocontroller, der auch in normalen Servern sitzt, aber halt auf dem Board dort, mit dem man den Rechner steuern kann. Also im Grunde kann man den Ein- und Ausschalten, Temperaturen auslesen, Lüfterdrehzahlen, Zustände abfragen. Man kann eine serielle Verbindung zu dem Rechner aufbauen. Manchmal kann man auch auf modernen BMCs auch den Bildschirminhalt abfragen oder Tastatureingaben machen. Das ist im Fall von Calceda, das ist auch noch ein ARM-Core, ein kleiner Cortex-M3, der praktisch direkt auf dem Chip auch mit drauf sitzt und einen extra Powerplane hat, also der extra angeschaltet werden kann. Dann gibt es noch die üblichen Schnittstellen, die halt bei ARM alle so rumfleuchen, hier SPI, I2C, UART, 2 serielle Schnittstellen hat er. GPIO-Pins hat er auch, wobei man die auf dem, also ist jetzt nicht so gedacht, dass man da irgendwie seine LEDs und Relais dran bastelt, ne? Ist halt kein Raspi. Und das Ganze ist spezifiziert mit 5 Watt TDP. Also wenn das Ding voll Last hat, verbraucht es 5 Watt. Diese 4 Kerne mit Speichercontroller, mit SATA, mit Netzwerk und so weiter. Und davon sind halt 4 dieser Chips auf einer Karte drauf. Hier unten sieht man so eine Karte. Das sind da oben stecken 12 Karten praktisch in so einem Kassel. Und hier unten ist eine Karte und dann man sieht die 4 Chips. Jeder der 4 Chips hat 4 SATA-Ports und jeder der 4 Chips hat einen Speichermodul. Das ist im Moment, wird mit 4 Gig ausgeliefert. Also weniger macht einfach keinen Sinn. Genau, jetzt dieses Fabric hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. Also wir haben 4 Server auf einer Karte. Wir haben 12 Karten in seinem 2 Höheneinheit-Chassis. Und so üblicherweise so ein Rack ist 42 Höheneinheiten, also passen 20 ungefähr in einen Rack rein. Wenn man das jetzt multipliziert, dann kommt man auf 960 Server in einem Rack. Und idealerweise müsste ja jeder Server mindestens irgendwie eine Ethernet-Verbindung nach draußen haben. Das macht also 960 Kabel. Und wenn man jetzt selbst mal so eine 48-Port-Switches nimmt, die es gibt für einen U, dann sind das immer noch 20 Switches. Das heißt, für einen Rack voller Server braucht man ein halbes Rack von Switches. Abgesehen davon, dass die, also ich habe ja mal bei Geizhals gestern geguckt, wenn man so einen 10-Gig-Switch, 24-Port, der kostet irgendwie 5.000 Euro. Also das ist der Einstiegspreis, ne? Cisco ist dann teurer. Also da hat man schon ordentlich, also sowohl Platzbedarf, den man hat, dann müssen die natürlich, die Switches, die verbrauchen auch Strom. Und man will ja nicht, dass ein Rechenzentrum so aussieht. Wobei, ich habe mal nachgezählt, das sind hier bloß 300 Kabel, ne, in dem rechten Bild. Und nicht 960. Also das ist einfach schon praktisch nicht machbar. Man kann nicht so viele Server reinbasteln. Deswegen gibt es das Fabric. Das Fabric ist praktisch die Idee, dass man sagt, naja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechner untereinander doch miteinander reden, ist ziemlich hoch. Die reden nicht alle nur nach draußen. Dann könnte man noch den Switch integrieren. Und das ist praktisch, das Fabric ist praktisch ein verteilter Ethernet-Switch. Der jetzt praktisch zwischen den CPUs, zwischen den Karten und auch zwischen mehreren Chassis funktioniert. Das ist der kann also praktisch Ethernet-Pakete mit 10 Gig routen hin und her. Und das ist jetzt gar keine Magic, die benutzen einfach Standard-Ethernet-Sachen, also die MAC-Adressen. Jeder der Ports an den CPUs hat eine eigene MAC-Adresse und das wird halt als Adresse benutzt. Das heißt, der Switch weiß dann, der erkennt das selber, die ganze Topologie. Also das ist ziemlich, die Management-Software fragt dann alle erreichbaren Nodes ab und holt sich von denen die MAC-Adressen und baut dann praktisch so eine Routing-Table auf, sodass der weiß, aha, wenn ich jetzt an den Node 17 gehe, dann hat der folgende MAC-Adresse und wenn ein Paket an diese MAC-Adresse kommt, dann schicke ich das über Link 2 raus und dort wird es irgendwo aufgenommen von einem anderen Node und dort von dort auf Link 3 weitergeleitet und gelangt dann über 2-3 Hops zu der entsprechenden CPU. Und dadurch, dass das praktisch alles fix und ohne irgendwelche Kabel und Steckverbinder geht, sondern wirklich nur auf diesem Board passiert, ist die Latenz und die Geschwindigkeit auch sehr Also die Latenz ist sehr gering und die Geschwindigkeit ist sehr hoch. Und man bekommt das halt vor für umsonst praktisch, diesen 48 Baud 10 Gigabit Switch, der ist praktisch mit eingebaut, mehr oder weniger. Und dann gibt es 4 Uplink-Ports, die nach außen geführt werden, wo man dann die klassischen Switches, also letztendlich muss er irgendwo raus, es nützt ja nichts, wenn der Server nur mit sich selber redet, letztendlich muss er auch zum Kunden irgendwie. Da gibt es halt diese 4 Ports, die man dann an die Switches anschließen kann. Zusätzlich können mehrere Chassis auch miteinander, da gibt es so einen internen Verbinder, miteinander verbunden werden, sodass auch man über mehrere Chassis in so ein Fabric aufspannen kann. Also momentan ist die Beschränkung auf 4096 Knoten, die miteinander verbunden werden in diesem Fabric. Ja, gibt es Fragen erstmal hier weit zu dem Fabric-Kram? Das ist dieses Fabric ist relativ eine neue Sache und wir merken halt, dass viele Kunden irgendwie gar nicht damit zurechtkommen. Die wollen halt wirklich, dass alles nach draußen redet. Irgendwie. Die wollen halt diese Ports, also die benutzen die Kommunikation da gar nicht. Es gibt da vollkommen, aufgrund der geringen Latenz und der hohen Bandbreite, gibt es da vollkommen neue Möglichkeiten, was man machen kann mit den Servern. Man kann halt die ganze Storage sozusagen über das Fabric leiten. Oder man kann auch, was jetzt in Zukunft passieren wird, teilweise sich Speicher scheren, weil das halt so schnell geht. Ne? Wenn man auf einem anderen Node kann man halt auf Speicher zugreifen. Ja? Ja, ich glaube schon. Also das geht ja auch in der Summe sozusagen. Ne? Es gibt ja mehrere, die dann über einen 10-Gig-Link geleitet werden und aber letztendlich es macht keinen Sinn, das auf 1 Gig zu limitieren. Also 1 Gig wäre wahrscheinlich limitiert und da geht man einfach auf 10 Gig und das fragt halt. Also die nächste Generation geht auch 40 zum Beispiel, das ist der Plan. Ich habe in der Spec gelesen, dass der, also die Frage ging um TCP Offload, in der Spec für den Kaxeda-Chip steht da, dass der Mac TCP Offload unterstützt. Ich weiß im Moment nicht aus dem Kopf, ob das tatsächlich implementiert ist, ich glaube schon. Das ist halt ein zugekaufte IP von Synopsys, dieser Mac. Und deswegen, das ist damit drin, ja. Dieser Fabric Switch ist praktisch in diesen, der ist ja in den CPUs mit drin, verteilt sozusagen. Das heißt, der ist ja in diesem Envelope mit drin. Also das verbraucht nicht zusätzlich Strom sozusagen. Also was im Moment Strom, diese 5 Watt, ist eine nette Zahl. Das bedeutet natürlich, dass es tatsächlich die CPU-Power, also den Stromverbrauch an der CPU gemessen. Wenn man jetzt Spannungswandler davor hat und noch ein Netzteil, dann ist es noch ein Stück schlechter. Wenn jetzt jemand da sich für Performance und Netzwerk-Performance und Power-Consumption interessiert, es gab jetzt gerade die Woche einen Antech-Artikel zu dem Thema. Da hat der so mehrere Seiten, haben die das mal verglichen mit einem Xeon in so einem klassischen Szenario. Und da haben die auch an der Steckdose mal gemessen. Und das lag dann an der Steckdose, glaube ich, liegt es bei 8 Watt. Also wenn man das dann hochrechnet. Ne? Ja, klingt jetzt für ein x86-Verhältnis irgendwie nicht schlecht, aber wenn man 5 Watt spezifiziert und 3 Watt werden von den Spannungswandlern weggefressen, ist es schon ärgerlich. Aber das ist auch relativ frühe Hardware teilweise, das noch nicht alles in der entsprechenden Sache optimiert. Ja, wie fühlt sich jetzt so ein ARM-Server an aus der User-Sicht? Erstmal verglichen mit anderen ARM-SoCs, also wer jetzt hier so irgendwie Chromebook oder irgendwelche Panda-Boards, Andel-Boards hat. Ein Unterschied bei Servern ist, wenn man ein Board vertreibt, dann bekommt man sozusagen die Kernsoftware einfach mitgeliefert. Man bekommt den Bootloader mitgeliefert, man bekommt den Kernel mitgeliefert und wahrscheinlich auch noch eine angepasste Distribution, die irgendwie genau auf den Flash passt. Bei Servern ist es grundsätzlich so, der Kunde bestimmt, was da drauf läuft. Der Kunde nimmt eine CD aus dem Schrank und installiert die auf dem Server. So, das heißt, wir können nicht anfangen zu sagen, hier übrigens, hier ist das Linux, was mit diesem Server läuft. Der Kunde möchte das selber bestimmen. Er möchte wissen, ob er Red Hat oder SUSE oder Ubuntu drauf laufen lässt und er muss das installieren. Das sind grundsätzlich hier scheinbar ein Riesenproblem. Für x86 ist das normal, aber für die ARM-Welt ist das ein vollkommen anderes Paradigma, weil man war halt gewohnt, man bastelt seine Software, dass die auf dem Board läuft und dann schließt man zu und schmeißt den Schlüssel weg und dann läuft das und niemand fasst es wieder an und schon gar nicht, also abgesehen von irgendwelchen Hackern, die das dann immer wieder machen, aber Die Kunden fassen die Software nicht an. Ja. Und das ist schon anders. Die Kunden wollen eigene Software drauf laufen lassen, die Kunden wollen einen eigenen Kernel unter Umständen drauf laufen lassen. Oder die wollen halt irgendeinen Kernel nehmen. Das Booten ist vollkommen, ist schon anderes. Ne? So ARM-SoCs booten halt vom Flash üblicherweise. Oder vom USB-Stick oder so, ist schon fortgeschritten. Und hier geht es halt über Netzwerk, wird gebootet oder über Harddisk klassischerweise. Und dass man eine Management-Access hat, ohne eine grafische Konsole zu haben. Also selbst die ganzen ARM-Boards haben meistens irgendwie HDMI oder VGA, sodass man da irgendwie von da noch rankommt. Und das geht halt beim ARM-Server nicht. Also 960 Netzwerkkabel würde auch 960 VGA-Buchsen bedeuten, die da irgendwo rauskommen. Funktioniert halt irgendwie nicht. Was ist der Unterschied zu x86-Servern? Es gibt wirklich kein VGA und Keyboard, ne? Nicht mal für einen Notfall. Das ist also richtig schick. Der Caxida-Server hat hinten 4 Netzwerkschnittstellen, eine serielle Schnittstelle und einen Stromstecker. Das ist alles. Mehr gibt es da nicht. Ne? Da kann man nicht zur Not nochmal seinen Monitor reinhängen. Ist auch gut so, muss ich sagen. Die Firmware ist praktisch vom Vendor selbst geschrieben. Es gibt da keine irgendwie so eine BIOS-Mafia, die da irgendwie so einen undurchdringlichen Code schreibt, wo irgendwie mehrere Layer übereinander liegen. Und keiner lässt sich da reingucken. Und das, also in der Bude, in der ich vorher gearbeitet habe, hatten wir auch mit BIOS zu tun. Und das ist kein Spaß. Also selbst wenn man, selbst in der Firma ist das irgendwie, sind die BIOS-Leute irgendwie so komisch. Die machen einen eigenen Kram. Und das ist wahrscheinlich das alles noch Code von vor 30 Jahren, kann ich mal. Ja, also die Firmware ist wirklich klein. Also bei Caxida liegt die in Git-Repositories, wo da jeder drauf zugreifen kann. Und es ist absolut normal, dass auch Linux-Leute da Sachen patchen und upstream schicken. Also upstream Dings innerhalb der Firma. Und dafür auch viel schlanker. Und man nimmt halt das, was gerade passt. Und man braucht sich nicht an irgendwelchen alten Kompatibilitätsproblemen nah rumschlagen. Ein weiterer Unterschied, den ich schon mal erwähnt hatte, dieses Highly Integrated SoC, also dass alles in einem Chip drin ist. Was bei x86 gibt es immer eine CPU und mindestens noch irgendwie einen SATA-Controller, einen SourceBridge oder irgendwas, was es anbindet. Selbst einen Management-Controller, der ist praktisch alles mit drauf. Das heißt, im Grunde besteht die Karte. Also hier sieht man, hier unten ist im Grunde der Chip. Dann gibt es die Ports und da sind noch ein paar Widerstände und die Spannungswandler, die man jetzt nicht sieht, glaube ich, sind auf der Rückseite. Aber da sind keine zusätzlichen Steuerchips drauf. Ja? Der BMC hat einen extra Netzwerkport. Also der hat einen extra Netzwerkcontroller, der vollkommen unabhängig ist von den beiden Netzwerkcontrollern, die auf der eigentlichen ARM-CPU laufen. Und das geht dann halt über das Fabric raus, also über die Standard wird das geroutet. Das erscheint praktisch wie eine MAC-Adresse. Und man kann dann über den Uplink-Port, das zeige ich dann nochmal, kann man dann rauskriegen und auf den zugreifen. Oder zur Not kann man den fürs Booten, also wenn man das erste Mal die Maschine in Betrieb nimmt, kann man auch über die serielle Konsole von draußen drauf zugreifen, wenn man keine IP-Adressen hat. Ja, und ein Unterschied, wo man erstmal auch schlucken muss, wenn man von x86 kommt, ist diese Hardware-Discovery. Also ARM SoCs, wenn alles auf einem Chip drauf ist, bedeutet das auch, dass man weiß, was auf dem Chip drauf ist. Dass es also wenig Möglichkeiten gibt, eine andere Netzwerkkarte einzubauen, weil es ändert ja keiner den Chip. Sodass dazu führt, dass ARM klassischerweise mal alles irgendwie hardcoded hatte. Es ist tatsächlich so schlimm, wenn man irgendwie einen Kernel kompiliert für ein bestimmtes Board, dann weiß der Kernel, er hat den und den Netzwerkcontroller mit dem und dem Bug da drin und es gibt die und die serielle Schnittstelle und das ist alles hart reingebackt. Da gibt es also keine so eine Geschichte wie das PCI irgendwie erstmal abfragt, was gibt es denn für Geräte und dann werden die entsprechenden Treiber geladen. Das ist halt in dieser Form, gibt es das nicht. Ne? Ja, da bringen wir uns gleich zu der Stelle, wie sieht das jetzt aus? Ich sagte, das Booten ist ein bisschen anders, sowohl anders als x86, als auch Booten auf irgendwelchen Boards. Das, was übrigens jetzt, also was normal ist, ist der Management-Controller zuerst startet, dass der Chip hat praktisch verschiedene Powerplates und sobald man Strom an den Chip gibt, kriegt erstmal nur der Management-Controller Strom, verbraucht dann also irgendwie 0,3 Watt. Also als ich angefangen habe bei Caxida, haben wir gesagt, ihr müsst eine neue Einheit lernen, heißt Milliwatt. Wir brauchen Milliwatt, deswegen verbraucht er so 300 Milliwatt. Das ist wirklich tatsächlich in der Größenordnung. Das heißt, dieser Controller ist dann immer an und der kann dann den eigentlichen Quad-Core sozusagen einschalten. Und der Quad-Core verbraucht keinen Strom, solange er nicht eingeschaltet ist. Da gibt es diesen üblichen Prozess, wo die sich immer von Stufe zu Stufe hangeln. Es gibt so einen ganz kleinen Boot-ROM, der in dem Chip drin ist, eingebrannt ist, der praktisch den Flash nur nach einer bestimmten Magic sucht und das Binary lädt und dann ausführt. Generell bei ARM-Servern so ein Problem ist, dieser ganze Boot-Prozess noch gar nicht standardisiert ist. Also jeder, das ist so ein ARM-Legacy, jeder macht da halt seinen eigenen Kram. Und das ist im Moment ein Haupthindernis, was viele Kunden sehen, dass die sich irgendwie nicht damit rumplagen wollen, dass jede Maschine irgendwie anders bootet. Die wollen da vielleicht auch mehrere ARM-Server in sich ins Rechenzentrum stellen. Deswegen gibt es jetzt unter Bestrebung UEFI und Grub zum Beispiel. Also das gibt es schon, das funktioniert schon, muss halt bloß nochmal entsprechend stabilisiert werden und dann ausgerollt werden, sodass man da auch die Standard x86 Bootmechanismen hat. Worüber nicht jeder so glücklich ist, ne? Gerade UEFI ist ja auch nicht so gerade beliebt, sage ich mal. Und gerade die ARM-Leute, wenn man von U-Boot kommt und dann auf UEFI gehen will, das ist irgendwie kein Spaß. Aber die Management und die Kunden treiben das irgendwie, kommen wir nicht gegen an. Im Moment wird aber noch U-Boot hauptsächlich verwendet. Auch ein Unterschied ist, dass der Flash-ROM, dadurch, dass der so in dieses System integriert ist, dass man den auch verwenden kann, um den Bootprozess zu steuern. Das heißt, man kann das Ding komplett aus dem Flash hochbringen. Man könnte sogar, wenn der Flash groß genug ist, dann einen Kernel mit runterbringen. Man kann zum Beispiel sein Bootmenü oder seine Boot-Option in den Flash reinschreiben. Das heißt, der bootet autark und kann dann man kann halt reinschreiben, ob er von Platte booten soll oder vom Netzwerk booten soll. Und das vergisst er dann noch nicht. Das heißt, man braucht nicht unbedingt eine Platte zum Booten. Und der Device-Tree. Der Device-Tree ist praktisch so eine Beschreibung der Hardware. Als Ersatz für dieses PCI-Discovery gibt es halt den Device-Tree. Das ist praktisch eine Beschreibung, ja, es gibt eine serielle Schnittstelle, die liegt an der und der Adresse. Und dann gibt es eine zweite serielle Schnittstelle, die liegt an der anderen Adresse und die kann das und die kann das. Und dann gibt es die folgenden Hardware-Controller, also SATA-Controller und Netzwerk-Controller. Das ist da praktisch alles beschrieben. Und das ist tatsächlich überschaubar. Das ist eine Textdatei, die man dann kompiliert in so einem Binärformat und dann einfach in die Firmware reinschreibt und dem Linux-Kernel übergibt und der macht das dann. Das ist alles sehr schick, aber auch da gibt es schon wieder einen grauen Wolken am Horizont. ACPI soll auch auf ARM kommen. Ja, Linux-Kernel auf ARM-Server. Das Coole ist, Linux ist tatsächlich der erste auf ARM-Servern. Das heißt, Linux setzt die Standards. Im Gegensatz zu x86, wo ja irgendwie alles so Windows und Microsoft und weiß ich was dominiert war und Linux immer versucht, immer hinterherzukommen und alles möglichst Microsoft-kompatibel zu machen, ist hier der Unterschied, dass Microsoft ziemlich klar gesagt hat, 32-Bit-ARM machen wir nicht. Also ist Linux der einzige Nutzer im Moment tatsächlich von, abgesehen von ich bin BSD, aber auf was tatsächlich verwendet wird, ist halt Linux beim Kunden. Das heißt, die Methode, wie Linux bootet, ist praktisch die Methode, wie ARM-Server booten. Und Windows muss sich dann da so ein bisschen anpassen. Das ist zumindest die Hoffnung. Der Support für ARM-Server ist Upstream. Für den Calxeda iBank. iBank ist der Codename für den aktuellen Calxeda-Server. Seit 3.5.0 und der Marvel schon seit Sommer. Weiß auch nicht genau, welche Version das ist. Ja, genau. Das Coole ist, dass dadurch, dass die relativ spät jetzt Upstream gekommen sind, man gleich den ganzen Legacy-ARM-Quatsch so ein bisschen umgangen hat und gesagt hat, wir supporten nur Single-Z-Imaged. Single-Z-Imaged, weil beim letzten Vorteil dabei war, für jedes ARM-Board gibt es einen extra Kernel. Man kann nicht einen ARM-Kernel backen, der auf allen ARM-Geräten läuft, sondern fürs ARM-Dell gibt es einen extra Kernel-Board, fürs Chromebook gibt es einen extra Kernel, fürs Pandaboard gibt es einen extra Kernel. Alles so. Also man muss sich vorher entscheiden beim Kernel bauen, für welches Gerät man den Kernel baut. Das ist jetzt, gibt es im Moment die Bestrebung, das zu vereinheitlichen und das seit 3.7 gibt es das, glaube ich. Da gibt es jetzt die ersten sieben Geräte, sind es glaube ich, sieben Boards, die praktisch gemeinsam kompiliert werden können. Die dann zur Laufzeit entscheiden, was sie jetzt machen. Und Sowohl der Caxida als auch der Marvel-Server sind damit drin. Das heißt, man kann praktisch ein Z-Image nehmen. Außerdem Device-Tree-Support, so schick das klingt, das war oder es ist noch nicht in allen Armboards supported. Die haben also tatsächlich noch hardcoded im Kernel-Schnitt dann drin. Dieses Board hat diese selbe Schnittstelle an der Adresse. Und man kann es auch nicht verändern. Und das ist aber der Device-Tree-Support und der ist halt Standard bei den ARM-Servern. Es gibt noch so ein paar Sachen, die einem so auffallen, wenn man das erste Mal erbootet. Zum Beispiel die Serial-Konsole. Der Name der Serial-Konsole ist nicht TTYS, wie man das von x86 gewöhnt ist, sondern hängt von der Hardware ab. Also auf dem Caxeda-Server ist das AMA0, weil das so ein AMBA-Kram ist von ARM. Und auf dem Exynos ist aber eine andere Adresse. Also ein anderer Name. Ist der Haken, dass man nicht sozusagen sofort immer schreiben kann, einfach TTY ist gleich oder Konsole ist gleich so und so. Man muss halt wissen, für welche Konsole das tatsächlich ist. Das sind so die ersten Stolpersteine, wenn man das mal in Betrieb nimmt. Stört sich gerade keiner dran im Moment. Aber das wird schon noch. Und das dev-config ist sehr basic. Also ich habe es mal gewohnt, man macht make dev-config und dann kriegt man Kernel zumindest bootet. Das ist bei ARM nicht so. Dadurch, dass es unterschiedliche die Boards und die Einsatzbandbreite der Boards auch sehr breit ist, von sehr kleinen Controllern bis halt zu diesen Servern, ist dieses dev-config, was ich gesehen habe, wirklich nur minimal beschreibt die essentielle Hardware. Also was hat es für was braucht man für Treiber, für Netzwerkschnittstellen und so weiter. Wenn man make-dev-config macht, dann bekommt man einen Kernel, der hat keine Dateisysteme drin, nicht mal X2, hat keinen Support für Unix-Sockets zum Beispiel, dann funktioniert UDEV also zum Beispiel gar nicht. Das muss man alles manuell einschalten. Ist nicht trivial. Man braucht da mehrere Runden meistens. Wie man so einen Linux-Kernel baut. Im Moment ist es, was der Alex schon mal meinte, weil die Server halt noch nicht so verbreitet sind und meistens hat man auch so ein NRI-Problem. Cross-Kompilierung ist angesagt. Das geht auch wesentlich schneller im Moment. Man braucht auch nicht den, also Ubuntu und die, ich denke auch andere Distributionen, da gibt es ARM-Cross-Compiler. Also einen Cross-Compiler richtig full-featured selber bauen, ist kein Spaß. Wenn man mal irgendwie Zeit und Muse hat, kann man das gerne mal machen, aber wenn man was geschafft haben will, würde ich empfehlen, einfach ein Paket zu nehmen. Wenn man nur den Kernel kompilieren will, dann braucht man die ganzen Bibliotheken nicht. Da gibt es auf kernel.org für jede Architektur fertig runterladbare Binary. Das sind richtig fette Brocken, weil das alles statisch gelinkt ist, irgendwie so 60 Megabyte oder so, ein Binary. Aber da ist praktisch alles drin. Und man kann damit den Kernel zumindest kompilieren. Man sollte damit anfangen, mit diesem Multi-V7 Dev-Config. Das ist halt das, was ich meinte, dieses Single-Z-Image, wo mehrere Geräte in einer Config vereint sind. Dann halt die zusätzlichen Features aktivieren. Da muss man den Device-Tree, der ist im Moment noch im Kernel mit drin, die Hardware-Beschreibung, einfach weil man das gut maintainen kann, sozusagen. Da die Idee ist aber letztendlich, soll das rausgegliedert werden. Die Vendoren sollen den Device-Tree machen, also die Hersteller, und sollen den dann mit der Hardware mitliefern. Der soll dann im Flash drin sein. Im Moment ändert sich das aber noch so ein bisschen, deswegen ist es ganz gut, dass es noch mit drin ist. Dann muss man sehen, dass man das richtige Kernel-Format hat. Man kennt irgendwie das Z-Image oder BZ-Image von x86. Modernere U-Boot-Versionen unterstützen das auch, aber ansonsten muss man den Kernel, so wie er ist, dann nochmal erstmal verpacken mit so einem U-Boot-Header drumherum, damit er dann da gebootet werden kann. Ja, und dann kann man mal probieren, ob es geht. Also beim ersten Mal schafft man es eigentlich nie mit der Methode. Und das Schlimme ist, es bleibt dann einfach schwarz. Ne? Weil Serielle Konsole falsch, es gibt keine Ausgabe. Ne? Und Netzwerk geht dann auch nicht, dann sieht man halt nichts. Ne? Dann kann man irgendwie nochmal hart überlegen. Oder letztendlich, das Beste ist einfach, man hat irgendwie eine Config von irgendjemandem und sei es eine Distribution und kann die dann anpassen. Oder man nimmt halt QEMU als zum Emulieren, da hat man dann noch mehr Möglichkeiten dazu, die Debuggen. Virtualisierungssupport, sage ich noch kurz. Momentan bei der beschränkten Rechenleistung und bei dem geringen Speicherausbau ist der Nutzen noch nicht so ganz klar. Alle wollen es haben, weil es x86 auch hat. Es gibt schon Anwendungsfälle für die Cloud, wo man einfach zum Beispiel auch Nutzen hat, wenn man migrieren kann. Also wenn man nur einen Gast laufen lässt oder zwei Gäste und die migrieren kann. Nichtsdestotrotz wird sich das in Zukunft natürlich ändern, wenn der Speicherausbau in die Höhe geht und wenn die Performance in die Höhe geht, dann hat man auch das Problem, dass eine CPU dann zu viel ist für eine Anwendung und dass man das dann virtualisieren kann. ARM braucht Virtualisierungserweiterung. In dem Cortex-A15 sind die eingebaut. Und der KVM-Support dafür ist jetzt upstream gegangen gerade. In 3.9 wird das also gehen. Der ist schon ziemlich komplett. Also inklusive SMP-Support für Gäste, was schon sehr eindrucksvoll ist. Was ich noch so gesehen habe, Migration, das fehlt noch im Moment. Da bin ich dran. Also einen Teil davon zu machen, im Auftrag von Linaro. Xen, die sind auch sehr rührig, die machen schon eine Weile auf ARM. Und die kommen jetzt so richtig damit raus. In den 4.3 Release, was jetzt irgendwie im Sommer oder Mai irgendwie sowas gibt, gibt es den ARM V7 Support, also das funktioniert da. Da fehlen aber noch so einige Sachen. Da fehlt zum Beispiel SMP für Gäste. Das ist noch nicht mit drin. Migration fehlt da auch. Aber da Citrix und damit auch das Zen-Team jetzt zum April bei Linaro auch mit einsteigt, wird das praktisch auch von Linaro dann mit übernommen, also das Support. Man kann also damit erwarten, dass jetzt mit der weiteren Verfügbarkeit von A15 das Virtualisierungssupport da auch gut geht. Wenn man den dann gebootet kriegt, das ist im Moment noch so ein Haken. Wenn man das ausprobieren will, muss man den Kernel in einem speziellen Modus starten und dazu braucht man Hex für den Bootloader. Ja, aber das wird auch gefixt. Ja, zum Userland ist nicht so viel zu sagen. Das funktioniert relativ smooth. Es gibt praktisch, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede zwischen den verschiedenen ARM-Versionen. Das Gute ist, dadurch, dass ARM-Server jetzt erst anfangen, kann man halt einfach den aktuellen Stand als Baseline setzen. Man braucht nicht irgendwelche uralten ARM V4 irgendwie noch unterstützen, sondern man unterstützt natürlich Hardfloat, also mit Floating Point Support und benutzt das neue ABI und damit gibt es da wenig Probleme. Und offiziell supportet ihr nicht oben. Ja, weil das so ein bisschen Community-driven hatte ich meine. Das, was ich weiß von meinen Chefs. Ubuntu und Fedora machen wir. Ja, wir sind ja. Der Robert ist ja da. Ja, also so OpenSUSE kommt da also mit rein, um das jetzt nochmal den Einwand von Alex da einzumachen. Und wenn man dann auf dem System ist, dann geht das eigentlich relativ smooth alles. Man macht dann seine üblichen Repositories und das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Einige Packages gibt es halt nicht. Da fragen die Kunden immer wieder nach, DMID-Code, das ist so ein Tool, womit man aus dem BIOS Tabellen auslesen kann und rauskriegen kann, welche Speichermodule es gibt und welche Schnittstellen. Das ist so ein DMI, das ist aus den 90ern und so eine BIOS-Schnittstelle. Und es gibt hoffenweise Kunden, die damit so ein Inventar aufbauen über ihre Rechner. Die loggen sich halt ein auf dem Rechner, machen DMID-Code, dumpen das dann irgendwo und bauen dann ihre Datenbank da auf. Und dann kommen die Kunden so und sagen, wo ist ein DMID-Code? Und da bauen wir dann tatsächlich was nach, was wie DMID-Code aussieht, was vollkommen anders funktioniert natürlich, bloß damit die glücklich sind. So, Demo, ich weiß nicht, ob wir dazu noch Zeit haben. Das klingt ambitioniert, ja. Kurzer, ich mache mal den Outlook jetzt sozusagen davor, falls das mit dem Demo noch nicht funktioniert. Also ARM Server ist im Moment am Anfang. Ne? Was der Caxeda Server ist, das ist so ein im Grunde so ein Proof of Concept, was man tatsächlich schon benutzen kann. Aber es ist so eine Hardware, wo man sagt, das ist der erste Wurf, das ist nicht alles perfekt. Aber die Leute sollen schon mal damit warm werden. Die sollen das schon mal ihre Hürden abbauen und ihre Ängste gegenüber nicht x86. Das ist eine nette Anekdote. Als der erste Caxeda-Server dann im Labor lief, haben wir die Caxeda-Webseite darauf gepackt und dann bei HP angerufen und geht mal auf die Caxeda-Webseite. Sagt, ja, okay. Ja, das läuft auf dem Server. Und was? Und da waren die gar nicht so sehr erstaunt über die Hardware, sondern wie die es geschafft haben, innerhalb von einem Tag die ganze Software auf ARM zu portieren. Und wir gesagt haben, Jungs, das ist, was wir euch gesagt haben, es ist Linux, ihr macht ihr einen Recompile und wenn das unterstützt wird, dann läuft das. Und die ganzen Applikationen, das sind meistens Skripte, Perl, Python, PHP, was auch immer, das läuft einfach so. Und da sieht man, also da muss man eine Menge Vorurteile irgendwie abbauen bei den Leuten. Virtualisierung wird wird wichtiger werden. Mit LPAE kann man jetzt schon, also auf den in naher Zukunft, mehr Speicher verwenden, was sehr interessant werden wird, ob man da Memcached und sowas verwenden kann. Und die 64-Bit-Teile die werden nochmal einen riesen Schritt machen, was die Standardisierung angeht, weil dann praktisch der aktuelle Chip die Baseline ist und alles, was dort in diesem Chip und ARM schreibt auch wesentlich mehr vor, was also Standard ist. Es lässt nicht mehr so viel Freiheiten, was die Leute basteln können drumherum. Also den Interrupt-Controller, das ist halt jetzt der von ARM, der GIG, V2 oder V3, fertig. Und da baut nicht irgendwie Texas Instruments seinen eigenen Interrupt-Controller. Das ist halt der Standard. Und eins, was man sieht zum Beispiel, das ist diese ganzen vielen Plattformen, wenn man mal einen Linux-Kernel in das Arch-ARM-Verzeichnis geht und da mal ein LS macht, da sieht man ungefähr 40 Unterverzeichnisse, die heißen alle Mach irgendwas. Und da ist praktisch für jedes Board ist dann ein extra Verzeichnis. Und das lädt natürlich dazu ein, einfach spezifischen Code in dieses Verzeichnis zu packen und das funktioniert. Und diese Architektur, die gibt es nicht in dem ARM64-Board. Da gibt es so wie bei x86 ein Verzeichnis und alles, was spezifisch ist, packt man halt in Treiber. Aber der Treiber ist nicht boardspezifisch, sondern hardware-spezifisch, also für diesen Blob. Und der funktioniert auch auf anderen Chips und nicht nur auf diesen einen speziellen Board. Ja. Gut. Erstmal Fragen hierher.
Ja, gibt es Fragen irgendwie?
Du sagtest ja, dass ihr schon PXE unterstützt, richtig? Hm? Ihr unterstützt schon PXE, richtig? PXE Boot.
Ja, genau.
Ich hörte vorhin, dass Intel IPv6 PXE Boot noch nicht unterstützt. Wie sieht es bei euch aus?
Keine Ahnung. Okay. PXE Boot, das ist im Grunde eine U-Boot-Geschichte dann. Also im Moment läuft das über U-Boot. U-Boot hat einen PXE-Support sozusagen. Und wenn da jemand reinbastelt, dann ist es okay.
Okay. Ja, und dann kurz eine Anekdote. Die Amerikaner, die haben ja das kleine Problem mit ihrem PowerCap. In den Spitzenstromzeiten müssen die ja echt die CPUs runtertakten, damit die nicht so viel Strom verbrauchen, was ja ziemlich absurd ist. Und nachts können die Ballett machen. Also, ja. Die kriegen sonst richtig Sanktionen wegen dem instabilen Stromnetz.
Gibt es weitere Fragen? Okay, dann gibt es nur die Demo, André, wenn du...
Ja. Ja, das war natürlich klar. Ja, ich weiß, irgendwas ist hier an. Hm. Ah, so. Also, das ist jetzt ein Server, ein x86-Server in Austin. Weil, also das ist halt ein Server, den ich jetzt hier nicht mit habe. Das ist so eine Kiste und kann man, glaube ich, gar nicht alleine schleppen, richtig. Deswegen steht die da auch im Rack halt drin. Gemanagt wird das Ganze über IPMI. Das ist so eine Standard-Server-Schnittstelle, die über x86 verwendet wird. So, da gibt es so ein, on top auf diesem IPMI, da kann man halt die einzelnen Server abfragen. Und es gibt halt noch so ein Tool, was da oben drauf läuft. Und da kann man, wenn man eine IP-Adresse kennt, die dieser Server hat, kann man halt die anderen abfragen. Das ist zum Beispiel jetzt hier IP-Info. Jetzt verbindet er sich mit diesem Management-Controller, das ist der Management-Controller an der ersten Karte, und gibt halt von allen anderen Management-Controllern die IP-Adressen aus. Das sind jetzt hier also die 48 Server in dem einen Rack. Und da kann man sich jetzt hier halt einen aussuchen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den richtigen nehme. Nicht, dass die Kollegen sich dann beschweren. Das ist jetzt hier dieses CRL IPMI, das ist so ein Wrapper einfach, wo der die Passwörter mit reinschreibt. Also die Provider, also ist das eigentlich IPMI-Tool, was jetzt aufgerufen wird. Das ist nur ein Alias. Dann gebe ich die IP-Adresse an und sage Power Status. So, sagt er, das Ding ist aus. Naja, machen wir es an. Jetzt ist es an. Und dann kriegen wir eine serielle Konsole. Und jetzt ging das schon, das hat irgendwie einen 3-Sekunden-Timeout im U-Boot. Das geht also relativ flott. Der zählt auch nicht durch und jetzt ist der schon da, der Server. Das ist jetzt hochgefahren. So. Und das ist jetzt hier so ein Standard Ubuntu 12.10, halt für ARM. Und ja, so sieht das jetzt ganz normal aus, was man da alles hat. Man kann so ein bisschen die Unterschiede, Proc-CPU-Info sieht irgendwie komplett anders aus als auf x86. Aber man sieht im Grunde, dass es vier Server gibt, also vier Kerne. Die Bugo-Mips sind genauso Bugo wie auf x86. Das ist hier auch mal 2, Taktfrequenz mal 2 im Grunde. Also das ist 1,1 GHz, mal 2 sind 2200 Bugo-Mips. Und ja, sieht halt irgendwie alles anders aus. Hier unten das CPU-Implementer, das ist praktisch der Hersteller des Kerns, also der den Kern designt hat. Das ist ASCII für groß A, also von ARM. Und hier CPU-Part C09 bedeutet Cortex A9. Und Variante und Revision, das ist also R3, P0. Das ist sowieso was wie CPU-Model-Stepping. Was man von x86 kennt. Und unten steht dann nochmal die Hardware Highbank, das ist dieser Codename. Ja, ansonsten sind die ganzen Standard-Tools, hier steht halt 4 Gig frei, also 4 Gig Speicher hat er. Und auch die, das sieht eigentlich relativ normal aus. Man hat dann ja auch die Platten, ganz normal mit Partition-Support, also das ist im Grunde das ist nicht viel unterschiedlich, als wenn man denn mal tatsächlich an der Stelle ist, wo man dann einen Prompt bekommt und sich einloggen kann. Davor ist es dadurch schon ein Unterschied, aber. Und halt diese Geschichte, dass LSPCI es gar nicht geht, weil der Kernel gar keinen PCI-Support sozusagen hat, weil er es nicht braucht. Aber stattdessen gibt es, wo sind das geht? LS-Hardware, das ist so ein bisschen der Ersatz für DMI-Decode, was die verschiedenen. Versucht alles rauszukriegen, was auf dem System läuft. Achso, dann kann ich ja nochmal zeigen hier. Es gibt ja diese beiden Ethernet-Schnittstellen und dann sieht man, dass die MAC-Adressen um 1 unterschiedlich sind. Es sind dann alle durchnummeriert, die MAC-Adressen. Und da ist jetzt auf der ersten Adresse hat der DHCP angesprungen und den zweiten MAC hat man noch frei. Da könnte man jetzt sozusagen noch ein extra Netzwerk aufbauen. Ansonsten, also braucht man aber nicht, wenn man möchte, aber man kann es so teilen oder man kann verschiedene Anwendungen auf verschiedene Schnittstellen laufen lassen. Und dieses Magic, dieses Routing, das passiert jetzt praktisch nebenher. Also diese Geschichte, dass der jetzt von dem Node 20 war das jetzt, dass der jetzt weiß, wo der dahin will, das machen die untereinander aus. Und MAC-Adressen, die er nicht kennt, die schickt er halt nach draußen auf den Upstream-Port.
Okay, gut, dann herzlichen Dank für den Vortrag und ich glaube, man kann immer bilateral nachher noch ein bisschen weiter
diskutieren. Ja, ich bin offen.